Naja, also es ist ja grundsätzlich so, dass der Sachverständige quasi auch der Gehilfe des Gerichts ist. Das ist in Zwangsversteigerungsverfahren relativ eintönig, ehrlicherweise. Ne? Man kriegt den Auftrag, fährt dahin, entweder ist einer da oder ist halt keiner da. Man schreibt sein Gutachten und das war's. Etwas anders ist es ja, wenn man an einem Zivilprozess beteiligt wird. Ja, da ist es so, die Parteien streiten sich, entweder vom Amtsgericht oder vom Landgericht. Und dann können sie sich nicht einigen und dann sagt irgendwann der Richter oder die Richterin, so, jetzt brauchen wir einen Sachverständigen. Und dann wird über einen sogenannten Beweisbeschluss der Sachverständige oder die Sachverständige benannt. Oder es geht noch anders. Der übliche Weg ist eigentlich, dass die Kammern zum Beispiel auch benannt werden oder gebeten werden, einen Sachverständigen zu benennen, so rum. Oder aber die Richterinnen und Richter machen das halt direkt. Und das machen die am Anfang mal so, mal so. Also mal machen sie es über die Kammer, dann machen sie es mal direkt, wenn sie eine gute Erfahrung gemacht haben. Und das ist im Prinzip Marketing. Ja?
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz.
Mein Name ist Patrick Bayer.
Mein Name ist Anne Brackhoff und wir sind back in town vom Jahreskongress der Immobilienbewertung und der Innovationstagung der Makler und haben richtig Bock, jetzt nochmal eine neue Folge aufzunehmen.
Backstreet's back, alright.
Nee. In der letzten Folge ging es ja tatsächlich um das Thema vom Sachverständigen-Newbie zum Gerichtsgutachter mit Arndt Odekerken live vom Jahreskongress der Immobilienbewertung. Ich fand es total erhellend, weil das tatsächlich ein Bereich ist, den habe ich so für mich noch gar nicht erschlossen. Und deswegen greifen wir das jetzt heute mal auf und wollen uns mal allgemein das Thema gerichtlich ernannter Sachverständiger anschauen. Also bedeutet, was ist, wenn der Auftrag nicht per E-Mail oder per Vertrag, sondern per Gerichtsbeschluss kommt? Wie gehen wir damit um und was sind so typische Mythen des gerichtlichen ernannten Sachverständigen? Stimmt's?
Ja, wir haben übrigens zu unserer letzten Folge Feedback bekommen.
Oh, von?
Ron Hess hat gesagt, wir klangen diesmal so fokussiert und vorbereitet.
Ansonsten nicht, oder was? Schwierig. Wir haben auch farblich überhaupt nicht zusammengepasst. Es war ja
Aber
diesmal eine Video, also das ist jetzt auch eine Videoaufnahme, aber das war eine Fa also eine Live-Videoaufnahme vom Jahreskongress und ich habe mich sehr lost gefühlt. Hast du das eigentlich gesehen? In meinem LinkedIn-Post hatte einer, also ich bin, okay, kleiner Moment für mich, ich bin Referentin des Jahres der Sprengnitter Akademie geworden. Ja, das war auch tatsächlich ein bisschen schöner als meine Hochzeit und alles drum und dran gleichzeitig. Nein, und da hatte ich ja, ich hatte so einen lindgrünen Anzug an mit unseren Bayern-Partnerschuhen dazu. Das ist jemandem auf LinkedIn tatsächlich aufgefallen. Er hat gesagt, ich bin auch die bestangezogenste Referentin des Jahres tatsächlich. Ich weiß bis jetzt nicht, ob es Ironie war. Aber ja, ich habe mich sehr verloren gefühlt zwischen euch beiden in
Das hat mir
Blau.
noch nie jemand gesagt, ich sei die bestangezogenste Referentin. Schade, das wird wohl an mir
Ja,
vorbeigehen.
wird vielleicht auch nicht kommen. Man weiß es nicht. Ich habe mir auch richtig Mühe gegeben, wie dem auch sei. Wir waren fokussiert, das sind wir jetzt auch, und möchten jetzt in dieses Thema, ja, gerichtlicher ernannter Sachverständiger ein wenig einsteigen. Aber du, jetzt sag doch mal, wir haben ja schon Mittwoch. Was war denn dein Highlight diese Woche?
Heute, ich komme gerade von einem Termin. Zwei ganz nette Kundinnen haben geerbt. Und es war tatsächlich so, dass ich denen, also ich bin 1,5 Stunden dahin gefahren, wir haben uns das angeguckt, haben uns das, Gott, wie sie, so, haben uns das hin und her bewogen, dieses ganze Thema, und sind jetzt irgendwie erstmal zu dem Schluss gekommen, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt ein Gutachten brauchen. Und das ist immer wieder etwas, was ja jetzt komisch klingt, ob das mein Highlight wäre, aber diese Freiheit zu sagen, lieber Kunde, wir beraten dich hier ehrlich und nicht im Hinblick auf irgendwelche Umsatzzahlen, Verkaufszahlen oder sowas. Das kennen wir beide ja noch anders aus unseren
Stimmt.
dunklen Vergangenheiten. Das ist immer wieder was, was mich total zufrieden macht, auch wenn ich natürlich gerne Umsatz gemacht hätte. Aber die Kunden zu beraten und auch mal zu sagen, nein, das muss nicht sein. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das wird mir doppelt und dreifach zurückgezahlt quasi. Und das sind Dinge, wo ich denke, ja, okay, du hast einen Tag, weil du hast 3 Stunden im Auto gesessen, hast 2 Stunden beim Termin verbracht. Aber einfach auch mal sagen zu können, nee, sorry, aber das ist einfach, das braucht es echt gerade nicht. Das könnt ihr anders handhaben. Das macht mich glücklich heute. Das ist mein Highlight.
Das glaube ich. Das glaube ich. Und ich glaube, das ist auch so ein USP, den du und ich in Anlehnung an dich tatsächlich auch mit hast. Und du sagst immer was sehr Schönes dazu, und zwar, das ist keine Einbahnstraße in vielerlei Hinsicht. Das wäre ja auch keine. Also tatsächlich ist es dann sicherlich Geld, das irgendwo verdient wird, aber was ja im Zweifelsfall vielleicht den Kunden noch irgendwann aufstößt, dass sie es vielleicht nicht benötigt hätten, weil sie irgendwo anders aufgeklärt werden und nicht bei uns. Und dann natürlich das Ganze mit, ich sag mal, einem üblen Nachruf verbunden ist. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Und das
ich kann jetzt, glaube ich, eine gute Überleitung machen in dem Zuge. Es gibt nämlich eigentlich noch ein zweites Highlight. Mich rief ein Rechtsanwalt an und sagte, Herr Bayer, ich weiß nicht, ob Sie sich doch erinnern, Sie haben im Januar 2019 für uns ein Gutachten geschrieben.
Ja, klar.
Nein. Und dann sagte er, ja, Sie haben uns damals, Sie haben uns damals so sehr geholfen, weil wir hatten ein Gutachten von einem anderen Gutachter, der hat das irgendwie total komisch bewertet, und das Finanzamt hat das dann auch nicht anerkannt, und dann haben Sie das gemacht und wir haben damals nochmal Geld ausgegeben, und das hat das Finanzamt ohne Probleme anerkannt, und wir haben trotzdem eine Menge Geld gespart, weil der Wert deutlich niedriger war als das, was der vorherige Gutachter da gemacht hatte. Also da ging es damals um formale Fehler und sowas, ne? Gar nicht mal um die Höhe. Und dann habe ich gesagt, ja, das freut mich. Ich sagte, ja, und deshalb ist es jetzt so, dass wir uns gerne an Sie erinnert haben und Sie auch in der Zwischenzeit ein paar Mal empfohlen haben. Und jetzt möchten wir gerne das Haus verkaufen und möchten wieder ein Gutachten haben. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist jetzt ja 6 Jahre her. Und dass die Kunden sich daran erinnern und immer noch diese positiven Assoziationen haben, das macht mich glücklich. Und das war damals nämlich so eine Sache, dass es darum ging, dass sie schon fast fast zum Finanzgericht wollten, weil sie sich so mit dem Finanzamt gestritten haben. Und ich gesagt habe, ja, also dann lasst uns doch einfach mal mit den Kolleginnen und Kollegen telefonieren. Ja, und dann habe ich damals mit dem Finanzamt telefoniert, und dann kam raus, dass es eigentlich denen nur um Formalien ging, also dass die Verfahren falsch gemacht wurden, dass die Ableitung der Marktdaten nicht korrekt war. Und dann habe ich tatsächlich nochmal, ach bestimmt, das waren ungefähr 20%, die ich dann unter dem Wert des Vorgutachtens lag, habe das Gutachten überarbeitet, habe das dann, kam auch niedriger raus tatsächlich, und das haben die anstandslos anerkannt, ja, obwohl der Wert nochmal drunter lag. Und da muss man sagen, ja, das war so ein Punkt. Es ist natürlich immer gut zu reden, so bevor es bei Gericht landet. Jetzt ist es so, manchmal lässt sich das ja nicht mehr aufhalten. Manchmal hat man das auch einfach gerade selber nicht in der Hand. Mhm. Ja? Und dann landet es halt bei Gericht. Und dann braucht es auch mal einen Sachverständigen.
Mhm. Hervorragende Überleitung.
Ja, ging so, ne? Ich stelle jetzt gerade fest, war es eher so Medium.
Aber es hat seinen Zweck getan. Also deswegen sind wir jetzt beim Thema.
Ja.
Und ich muss sagen, als jemand, der, wie ich jetzt schon ungefähr 5000 Mal erwähnt habe, vorwiegend momentan eine Beleihungswertermittlung unterwegs ist und ansonsten sehr viel für Privatkunden eher arbeitet.
Und Referentin des Jahres ist.
Ja, stimmt. Habe ich euch in den Ohren gesagt, ich bin Referendarin des Jahres. Peinlich, peinlich. Aber das war unter anderen Umständen. Ich möchte dazu jetzt gar nicht genau eingehen. War für mich immer das Thema gerichtliche Gutachten so ein Ding der Zwangsversteigerung. Ja, also das war für mich immer das, wenn du für Gerichte arbeitest, dann erstellst du Zwangsversteigerungsgutachten. Dann kam irgendwann in meinem Horizont die Teilungsversteigerung mit dazu. Und jetzt reden wir ja hier aber tatsächlich von etwas anderem. Magst du das vielleicht mal kurz für die Newbies da draußen, alle Leute?
Naja, also es ist ja grundsätzlich so, dass der Sachverständige quasi auch der Gehilfe des Gerichts ist. Das ist in Zwangsversteigerungsverfahren relativ eintönig, ehrlicherweise, ne? Man kriegt den Auftrag, fährt dahin, entweder ist einer da oder ist halt keiner da, man schreibt sein Gutachten und das war's. Etwas anders ist es ja, wenn man an einem Zivilprozess beteiligt wird. Ja, da ist es so, die Parteien streiten sich, entweder vom Amtsgericht oder vom Landgericht, und dann können sie sich nicht einigen, und dann sagt irgendwann der Richter oder die Richterin, so, jetzt brauchen wir einen Sachverständigen. Und dann wird über einen sogenannten Beweisbeschluss der Sachverständige oder die Sachverständige benannt. Oder es geht noch anders. Der übliche Weg ist eigentlich, dass die IHK, also die Kammern zum Beispiel, auch benannt werden oder gebeten werden, einen Sachverständigen zu benennen, so rum. Mhm. Oder aber die Richterinnen und Richter machen das halt direkt. So. Und das machen die am Anfang mal so, mal so. Also mal machen sie es über die Kammer, dann machen sie es mal direkt, wenn sie eine gute Erfahrung gemacht haben. Und das ist im Prinzip Marketing. Ja, also wir haben zum Beispiel hier, wir haben ja neulich auch einen Auftrag hier von der Stadt Gera bekommen jetzt. Und da war einer der maßgeblichen Punkte auch wieder, dass ich mit den Leuten telefoniert habe. Und dass sie gesagt haben, naja, also neben dem wirtschaftlichsten Angebot ist für uns halt auch immer wichtig die Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, und bei uns ist es so, und das ist tatsächlich so, das ist gar nicht gelogen, dass Aufträge von öffentlich-rechtlichen Auftraggebern immer Priorität haben, weil das einfach für uns unser Steckenpferd ist, ne? Mhm. Und dementsprechend kann ich Ihnen dazu sagen, dass der Auftrag bevorzugt behandelt wird und wir entsprechend Zeit an Ortstermin machen. Jetzt warst du ja sogar schon da, ne? Also so richtig schnell. Und das ist auch mit Richtern so. Im Kern ist es ein ganz einfaches Spiel. Die Richterin oder die Richter? Die Richterin oder der Richter, so rum, wollen eigentlich nur sauber und zügig ihren Prozess abschließen. Dafür brauchen sie jemanden, der dann als Beweiszeuge, in dem Fall der Sachverständige, das Gericht unterstützt. Und dann ist es einfach nur wichtig, dass A, das Gutachten tippitoppi ist, und B, nachher in einer möglichen mündlichen Verhandlung, wo dann der Sachverständige als Beweiszeuge geladen wird, der Sachverständige nicht ins Straucheln kommt. Mhm. So. Und dann kann das einfach so sein, so wie hier neulich, dann klingelt der DHL-Bote und bringt ein Paket. Und auf dem Paket steht, weiß ich nicht, Absender Amtsgericht Otterndorf. Ne? Das wird jetzt seltener. Ja, mittlerweile bekommen wir tatsächlich sehr, sehr viele elektronische Akten. Das ist schon sehr schön, aber es gibt immer noch ältere Verfahren, langjährige Verfahren, die dann immer noch über Umzugskisten hier landen.
Umzugskisten? Hm. Wirklich?
Ja, also hier dieses Ding in Stralsund, was wir hatten, mit den 7 Mehrfamilienhäusern, das waren irgendwie, ich glaube, das waren 1,5 Umzugskisten an Akten. Schön.
Schön.
Hm. Ja. Naja, und dann sind wir auch gleich, wir sind ja so ein bisschen auch mit den Mythen heute unterwegs, dann ist es ja gleich so, dass viele junge Sachverständige schon mal erstmal Panik haben, weil sie sagen, oh nein, jetzt muss ich ja fürs Gericht arbeiten. Und das ist schon mal der erste Trugschluss. Mhm. Also grundsätzlich ist es richtig, ja, dass wenn ein Sachverständiger benannt wird vom Gericht, dass er zu liefern hat. Das ist übrigens vollkommen wurscht, ob man öffentlich bestellt ist oder nicht, ja. Wenn ein Gerichtsbeschluss kommt, dann ist das so. Da gibt's
also im Zweifelsfall auch zu mir, weil ich nicht öffentlich bestellt und vereidigt bin, sondern nur zertifiziert, könnte so ein Ding flattern.
Also wenn es in der Region ganz schlecht aussieht, dann kann es auch sein, dass du einfach nur Immobilienmaklerin bist und das Ding landet bei dir.
Da hast du jetzt echt nochmal die Kurve gekriegt. Das hat kurz wehgetan. Also wenn es in der Region ganz schlecht aussieht, dann geht's auch zu Anne Brackhoff. Aua.
Naja, lassen wir das so stehen. Und dann ist es ja so, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Jetzt hast du mich vollkommen aus dem Konzept gebracht, Anne.
Du musst den Auftrag nicht annehmen.
Genau, du musst ihn gar nicht annehmen, nämlich aus 3 Gründen nicht. Erstmal, wenn du es in der vorgegebenen Zeit, meistens 3 Monate, nicht schaffst, also belegbar nicht schaffst, ne, nicht, weil du irgendwie, weiß ich nicht, keinen Bock hast. Dann,
Work-Life-Balance und so.
Wenn du die Besorgnis der Befangenheit hast, weil das, weiß ich nicht, dein Kumpel ist, mit dem du abends immer Bier trinken gehst oder Wein oder Saftschorle. Oder dritte Möglichkeit ist, es fällt nicht in dein Bestellungstenor oder in dein Tätigkeitsgebiet. Ja? kann ja theoretisch auch mal vorkommen, dass es da, wir hatten jetzt hier so ein Mietwertgutachten, da muss ich auch erstmal, also erstmal nachfragen, weil da ging es maßgeblich um Bauschäden und Baumängel. Und dann habe ich erstmal, das ist auch ganz cool, man kann dann die Richterinnen und Richter anrufen und ist dann so quasi Buddy mit denen. Und da habe ich dann erstmal gesagt, aber ich bin ja gar nicht Bauschadensachverständiger. Und dann sagt die, nee, geht auch nicht um Bauschäden, geht nur um die Miethöhe. Ja, die Bauschäden oder die Baumängel, die da behauptet werden, sind erstmal irrelevant. So.
Okay.
Und diese Prüfung ist wurscht, ob du öffentlich bestellt bist oder nicht. Ne? Das ist vollkommen wurscht. So.
Aber das klingt jetzt für mich trotzdem nicht ganz so flexibel, wie ich mir das jetzt eingangs deines Monologs vorgestellt habe. Weil diese 3 Monate, also dass ich es innerhalb dieser Frist nicht schaffe, muss ich ja trotzdem erstmal nachweisen. Das ist auch nicht so einfach. Also ist es durch.
Ja, aber auf der anderen Seite muss man sagen, was ist denn so schlecht daran? Also wir sind ja mal ehrlich, wir machen jetzt mal Real Talk. Anne. Ja? Also, ja, komm. Eigentlich geht es doch nur darum, dass die meisten Leute Angst davor haben, dass sie ihr Gutachten vor Gericht verteidigen müssen.
Tatsächlich. Also der, ja. Ja.
Ich möchte erstmalig auf unser Seminar am 25. und 26. in Berlin hinweisen, das übrigens noch freie Plätze aufweist, zum Thema Sachverständige vor Gericht, erfolgreich argumentieren, Manipulation abwehren. Buchbar unter www.sachverstand-mit-herz.de/cesar und dann Seminar, aber das nur am Rande. Ich wollte es nur erwähnt haben.
Ja, aber da muss man dazu sagen, auch wenn ich jetzt uns, also gerade dich jetzt in dem Moment jetzt nicht kleinreden möchte und mich, also muss ich mich nicht großreden, sagen wir es mal so, das wird durch 2 Kommunikationstrainer gemacht. Also ne,
nicht das stimmt.
Durch uns selber, genau. Sondern das sind, wie gesagt, 2 sehr, sehr renommierte Kommunikationstrainer, die halt uns, wir sind auch mit vor Ort und halt alle Teilnehmer mal 2 Tage lang auf Herz und Nieren prüfen, was das Thema Manipulationen erkennen halt unter anderem.
Und Schulen. Nicht nur prüfen, sondern auch Schulen.
Ja, okay.
Aber das nochmal. So, aber, um wieder zu, du hast vollkommen recht, natürlich, wie immer, Anne.
Ich bin ja auch Referendarin des Jahres.
Referendarin. Ja, haben wir das schon erwähnt. Anne ist Referentin des Jahres geworden. Ne. Und, naja, also, darum geht's. Und wenn ich das doch, also wenn ich ein Gutachten schreibe und dieses Gutachten auch selber vertreten, da muss ich doch keine Angst haben. Ja, okay, manchmal geht es ja irgendwie unter die Gürtellinie, da muss ich halt ein bisschen cool sein. Aber das sind doch nur Aufgaben, an denen kann ich wachsen. Ja?
Prima.
Ja. Ne? Gut, wenn man jetzt mit so einem Mindset, alles ist schlecht und ich kann sowieso nichts durch die Welt geht, soll es ja so Leute geben, vor allem in Thüringen, Gera, Greizer Straße. dann ist das natürlich schwierig. Aber wenn ich einfach ein halbwegs gesundes Selbstbewusstsein habe, ja, dann
setze ich mich zwischen 2 Anwälte und einen Richter und dann wird es schon so. Easy going, kein Problem.
Ja.
Ja, ja. Also ich kann mich noch an mein erstes Mal als Hilfschöffin erinnern, tatsächlich. Und da
nein,
war ich
das
ja
gibt's
auch
nicht. Es gibt keine Hilfschöffin. Es gibt, du bist Schöffin und nicht Hilfschöffin.
Das stimmt nicht, ich bin Hilfschöffin.
Nein, du bist
Moment
Ersatzschöffin.
Nein,
ja,
das heißt
dann,
Hilfschöffin.
Ja, nein, es gibt keine Hilfschöffin. Du
dann
bist doch
dem Amt
Hilfsrichter, aber Schöffe bist du. Es gibt doch keine Hilfschöffin. Ich google
lassen
das gleich.
Lassen wir das. Ja, mach das. Bei mir steht Hilfschöffig. Deswegen sage ich, es ist immer so lustig.
Ja, in Thüringen heißt es bestimmt so.
Ja, bitte, wegen mir. Und da saß ich ja, du googelst das gerade wirklich.
Ja.
Und da saß ich ja schon auf der, ich sag jetzt mal, Bank, die das letzte Wort irgendwo mit hat. Und da habe ich, also fand ich ja schon die Atmosphäre etwas angespannt durchaus.
Gibt es nicht.
Bin ich halt die einzige Hilfschöffin auf der ganzen weiten Welt.
Ja.
Ich bin die Hilfschöffin. Das eskaliert heute irgendwie so gleich. Naja, wie dem auch sei.
Ja, wir sind weiter. Wieder gut vorbereitet. Naja, so. Ja, also es mag gut sein, dass man da natürlich vor diesem Szenario Angst hat, aber ganz im Ernst, im Prinzip sitzen da 3 Leute, die alle den gleichen Auftrag haben, nämlich ihre Position zu verteidigen. Der Klägervertreter, der Beklagtenvertreter und der Sachverständige.
Ah,
So. Und am Ende des Tages, muss man auch sagen, ist ein bisschen eine Show, ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wenn man dann mal irgendwie, also was zum Beispiel bei mir ein Punkt ist, wenn ich solche Dinge habe und mir geht das zum Beispiel zu weit oder es geht zu sehr unter die Gürtellinie, dann wende ich mich einfach an die Richterin oder Richter und sage, muss ich darauf jetzt antworten? Und dann sagt in der Regel, ja, das ist ja eine Suggestivfrage, dann jemand, Einspruch. Ja, müssen Sie, aber ich würde mal den Klägervertreter bitten, ein bisschen sich zu mäßigen. Wir sind ja hier nicht im Wilden Westen oder so.
Also, was kommt? Das, also du kannst jetzt noch so viel weiter erzählen. Es ist jetzt nicht so, dass du die Situation abmilderst, tatsächlich.
Nee, ich will ja nichts abmildern, aber es geht doch darum, wir haben alle unseren Job. Und ich habe meinen Job zu erklären, warum ich ein guter Mann bin. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich auch bei Neukunden immer sage, es dauert schon, also man muss mich schon überzeugen, einen Gutachtenauftrag anzunehmen, ne? Mhm. Aber wenn ich den angenommen habe, dann kannst du mit mir bis zum Europäischen Menschengerichtshof gehen, da stehe ich dazu.
Ja. Sehr gut,
Weil ich überzeugt bin großartig. Von dem, was ich tue. So. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, ja, dann können die ja das alles scheiße finden. Und wir hatten zum Beispiel, du erinnerst dich vielleicht, einen Moment auf dem Jahreskongress, da klingelte bei mir das Telefon, da war plötzlich ein Richter vom Landgericht am Telefon. Hast du das mitgekriegt?
Ja. Nee, tatsächlich.
Ja, also.
Nicht.
Während unseres Podcasts. Ja,
hast du telefoniert?
Nein, da habe ich nur gegoogelt. Hatte ich einen Anruf und ich sah an der Vorwahl, ne, Stader Justizzentrum, habe ich zurückgerufen, war der Richter am Telefon. Und da war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt läuft's. Er sagte nämlich, Herr Bayer, Folgendes, ich möchte Sie gerne für einen Fall haben, der ist hochkomplex, ganz, ganz verstritten. Da geht es um eine Nacherbfolge und so weiter, also wirklich ein ganz komplexes Ding. Und im Prinzip geht es darum, das ist nämlich eine ganz witzige Sache, grundsätzlich kann man ja für das Bemessen der Erbschaftssteuer einen Kaufpreis ansetzen. Der steht ja eigentlich über allem. Und zwar, solange der Kaufpreis angemessen ist. So.
Was ist angemessen?
Und das Ganze, ja genau, und das Ganze gibt es wohl auch in irgendeiner Konstellation, so hundertprozentig verstanden habe ich es auch nicht, ist auch wurscht, auch im Zivilrecht, in einer Erbauseinandersetzung. Dass sie sagen, naja, es gab ja einen Kaufpreis und der war ja angemessen. Das Problem war, dass der Kaufpreis 5 Monate nach dem Tod des Erblassers erzielt wurde. Mhm. Und jetzt die Frage ist, war er üblich? Oder haben sich in der Zwischenzeit ungewöhnliche Ereignisse wieder gespiegelt oder sind da geschehen? Oder
im Kaufpreis.
Ja, genau. Und dann sagt er, ich weiß nicht, wie wir das rund kriegen. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht, habe ich mir so ein bisschen meine Gedanken geteilt, er hat seine Gedanken geteilt und so weiter und so fort. Und dann sagt er, ja, Herr Bayer, aber ich muss Sie vorwarnen. Und da wusste ich, da geht es wieder genau dahin. Das wird definitiv zu einer mündlichen Verhandlung kommen. Da sage ich, ja, aber das ist ja nicht schlimm. Ne? Also das ist umso besser, weil wenn die Sache so komplex ist, dann müssen Sie nur dafür sorgen, dass ich einen Flipchart habe. Und dann kann ich Ihnen auch im Gerichtssaal erklären, warum das so ist, wie es ist. Mhm. Und im Zweifel, wenn dann eine Partei da irgendwelche Fragen hat, dann können wir es auch, ich habe einen Taschenrechner mit, ja, dann können wir das auch einfach mal im Gerichtssaal klären. Dann nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, ich habe Zeit. Und für mich ist das nichts, also ganz ehrlich, für mich ist es nichts anderes als ein Seminar. Weil ich bin safe, was meine Inhalte angeht. Ich bin safe, was die Rahmenbedingungen angeht. Und dann geht es einfach nur darum, den Leuten das zu erklären. Dass da wahrscheinlich eine Seite sitzt, die mir sehr wohlgesonnen ist und eine Seite sitzt, die mich dann als Referenten an dem Tag ziemlich scheiße findet, sei es drum. Aber das ist ja nichts Persönliches, ja, sondern da geht es ja nur darum, das zu vertreten. Und natürlich versuchen die mich zu manipulieren und natürlich versuchen die mir Fangfragen zu stellen. Ne, ich hatte das neulich jetzt mit Arndt auch, haben wir drüber gesprochen. Ne, du sagst denen, ich werde keine Fragen beantworten. Und am Ende des Tages kommen wir hin, sagen Sie mal, die Hütte ist ja auch nicht viel mehr wert als der Boden wert. Ne? Und dann sagst du einfach, habe ich Ihnen doch gesagt, ich werde keine Fragen beantworten.
Ja, verstehe ich. So. Und was würdest du jetzt, ich sag mal, den Newbies unter den Sachverständigen, die sich jetzt in den Kampf als gerichtlich ernannte Sachverständige geben, raten?
Ich finde, dass es ein sehr, sehr wertvoller Markt ist, der sehr, also das ist ja im Prinzip, kann man sich ja keinen besseren Auftraggeber wünschen. Ja, es gibt einen riesigen Bedarf, der durch die vorhandenen Sachverständigen nicht mehr gedeckt werden kann. Ja. Es gibt immer mehr Rechtsstreitigkeiten. Es gibt immer weniger Sachverständige, ja, weil ja so viele irgendwie hier wegsterben. Und ich habe einen Auftraggeber, da weiß ich vorher, was ich bekomme, ja, welchen Stundensatz ich abrechnen kann. Das sind ja noch 115 Euro, das wird jetzt wohl erhöht auf 125 Euro die Stunde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist doch für mich eine Top-Geschichte. Wir haben hier mehrere Gerichte, Amts- und Landgerichte, für die wir arbeiten. Und das ist immer wieder kernes Geschäft. So, und ich habe einen Kollegen aus Recklinghausen, wenn er zuhört, fühlt er sich jetzt gegrüßt. Die machen nichts anderes außer Gerichtsgutachten. Die machen nur Gerichtsgutachten. Und das, finde ich, ist ein super Geschäftsmodell. Mhm. Und dadurch, dass ja viele, die Cojones nicht haben, sich genau um diese Dinge zu kümmern und genau auch ihre Hausaufgaben so zu machen, dass wenn sie Gutachten rausschicken, dass sie auch hundertprozentig dahinterstehen, ist diese Lücke so groß geworden. Und wenn ich jetzt einfach mal hingehe und mein Mindset dahingehend aufstelle, ja, auch dadurch, dass ich zum Beispiel 2 Tage in so einem Seminar trainiere, dass ich mich nicht manipulieren lasse, wie ich richtig und entspannt argumentiere, auch wenn ich persönlich angegriffen werde, dann ist das ein super geiler Job.
Definitiv. Also ich glaube, das ist letztendlich auch eine Erfahrungs- und halt eine Mindset-Sache. Ne? Weil, das ist mir ja auch schon aufgefallen, das ist jetzt ein kleiner Ausblick mal oder Querblick, sage ich jetzt eigentlich mal, wenn wir, weiß ich nicht direkt für Gericht arbeiten, sondern halt bei einem Auftrag, der Gerichtspotenzial hat. Und es kommt dann ja sehr, sehr gerne mal noch von der Gegenseite, ja, irgendeine Stellungnahme von einem Rechtsanwalt, dann geht es ja zuallererst, bevor es ans Gutachten geht, erstmal die Qualifikation des Sachverständigen. Und das ist halt was, das muss man dann schon, wie soll ich denn sagen, filtern können. Ne? Weil bevor die fachlich ins Gutachten einsteigen, das eventuell gar nicht fehlerhaft sein muss oder bestenfalls gar nicht ist, weil wir das, was wir machen, wirklich vertreten können, dann geht es an die Qualifikation. Und das ist dann schon immer tendenziell persönlich und das muss man dann durchaus abkönnen.
Ja, genau. Aber am Ende des Tages muss man auch sagen, das ist ja auch ein Stück weit ein Schauspiel.
Ja.
Die natürlich sind alle in ihren Rollen und jeder so und ach. Das ist so freakig. Ich habe nur als Beispiel, ich habe neulich einen Fall gehabt, da bin ich schon recht böse, weil er mich richtig blöd angemacht hat, mit einem Rechtsanwalt im Ortstermin aneinander geraten. Ich ihm gesagt habe, also ganz ehrlich, ich kann auch einfach gehen, das nervt mich jetzt hier. Ich möchte gerne meine Arbeit machen und nicht ständig hier benörgelt werden. Ich nörgle ja in ihrem Job auch nicht rum. So. Und das ist ein Rechtsanwalt, von dem wir immer mal wieder auch Geschäft bekommen.
Schwierig.
Ne? Und ja, genau. Und der ist, wenn der Parteivertreter ist, dann ist er das mit Herz und Blut. Wenn der aber hier anruft, das ist der netteste Kerl, den es gibt. Mensch, Herr Bayer, wie geht's Ihnen denn da? Und ja, und ach, übrigens, die eine Sache, wo wir uns da noch nicht getroffen haben, die ist jetzt erledigt, da hat mein Mandant gewonnen. Ne? Ja. So, und das sind so Dinge, das ist faszinierend. Also, deshalb wäre das kein Job für mich, ne? In diese Rollen zu schlüpfen, um von Beruf wegen A, Punkt, Punkt, Punkt zu sein. Aber am Ende des Tages, ich finde, man kann so sehr daran wachsen, weil das auch
natürlich
auch für Leute in Thüringen, Gera, Greizer Straße zum Beispiel, ein total wichtiger Punkt wären, ihre Persönlichkeit weiter auszuprägen und vor allem ihr Selbstbild auch ein bisschen zu formen.
Ja, durchaus. Aber ich glaube, gerade wenn man es geht ja immer dieser persönliche Reifeprozess mit dem beruflichen einher. Und wenn du am Anfang dieses Jobs stehst und sagst, okay, das, was ich mache, mache ich, würde ich sagen, wirklich gut und fundiert und ordentlich und begründe ordentlich und versuche natürlich alle meine Gedankengänge darzulegen, hast du schon Respekt davor, wenn es dann doch mal irgendwo tiefer geht, wenn du das jetzt noch nicht 20 Jahre lang machst. Ja. Und da hast du schon recht, das ist eine Herausforderung, da wird man sich irgendwann stellen müssen, wenn man es machen möchte. Weil es gibt ja auch durchaus Kolleginnen und Kollegen, die das für sich wirklich pauschal abgewählt haben, die das schon seit Jahren machen, die da vielleicht auch schon mal Erfahrung gesammelt haben, sagen, ich möchte es nicht mehr machen. Dann ist es so, ja.
Was ich übrigens an der Stelle mal jetzt raushauen kann, ist der ultimative Gerichtslife-Hack.
Oh.
Habe ich jetzt.
Patties Tipp.
Patties Tipp. So, also pass auf. Und zwar, ich bin ja öffentlich bestellt und vereidigt für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken. aber nicht für die Bewertung von Mieten und Pachten. Mhm. So. Und im Rahmen meiner Akquise habe ich jetzt überlegt, woher kriegst du jetzt ein Gewerbepachtgutachten? Gibt's, also habe ich in 22 Jahren noch nie gesehen. So. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt? Wie kommst du denn da dran? Das muss ja irgendwas übers Gericht sein. Das Problem ist, dass ja jede Richterin und jeder Richter selber entscheidet über den oder die Sachverständige auswählt. Also habe ich unseren Landgerichtspräsidenten angerufen.
Natürlich.
Ja, kannst du, das sind ja normale Menschen. Mein Gott, jetzt fängt das auch schon wieder an. So, und zwar habe ich mich mit der Geschäftsstelle verbinden lassen, habe gesagt, ich hätte gerne mehr hin. Sowieso gesprochen. Und ja, ist gerade nicht da. Nee, ist klar, ist nie da. So. Und dann haben wir irgendwann zueinander gefunden. Habe ich ihm das erzählt. Ich bin öffentlich bestellt und ich möchte gerne die Mieten und Pachten. Aber ich habe ein Riesenproblem. Ich habe diese Gewerbepachtengeschichte, da finde ich hier einfach nichts und ich möchte auch nichts erfinden, sondern ich möchte einen ordentlichen Fall haben und das soll auch ordentlich aufbereitet sein und muss dann auch logischerweise eins meiner besten Gutachten werden. Könnten Sie mich unterstützen? Er sagt, ja klar, also wir brauchen immer Sachverständige. Wie kann ich Sie unterstützen? Hatte ich ihn soweit. Und dann habe ich gesagt, dürfte ich Sie anschreiben und Sie verteilen meine Bitte in die einzelnen Postfächer der Richterinnen und Richter, dann haben die vielleicht was und können mich vielleicht dann da entsprechend an der Stelle bestellen. Er sagte, das ist eine ganz hervorragende Idee. Und dann habe ich aufgelegt, dann dachte ich, ja, okay. Und dann fiel mir wie die Schuppen von den Augen, alle unsere Kolleginnen und Kollegen, die da draußen sind, die wollen sich ja eher entweder weiter zertifizieren lassen, weiterbilden, auch vielleicht öffentlich bestellen und vereidigen lassen. Und wie erreiche ich am besten Richterinnen und Richter, ohne dass ich gleich nur für meine Dienstleistung werbe, indem ich sie mit so einer Sache ins Boot hole. Wenn ich also jetzt mein örtliches Gericht anschreibe und sage, ne, Amtsgerichtspräsidenten, Landgerichtspräsidentin, wie auch immer, ich bitte Sie freundlich um Unterstützung im Rahmen meiner ISO-Zertifizierung, meiner öffentlichen Bestellung, ne, benötige ich ein Gerichtsgutachten zum Thema XYZ, könnten Sie so freundlich sein und in Ihrem Verteiler, der Richterinnen und Richter des Amts- oder Landgerichts, meinen Wunsch einmal zirkulieren, mit der Bitte, sofern möglich, einen entsprechenden Beweisbeschluss bei nächster Gelegenheit mir zukommen zu lassen. So. Ist doch voll geil. Wie kommst du denn sonst an diese ganze Richterinnen und Richter? Und wenn du das, also, dann, du bist dann ja zwangsläufig bei denen im Kopf als Sachverständiger.
Ja. Definitiv. Brillant. Nein, wirklich. Also finde ich eine richtig, richtig coole Idee. Aber auf sowas kommt halt auch wieder nur du.
Weiß ich nicht.
Na, spätestens jetzt nicht mehr, weil jetzt hast du es ja geteilt mit dieser Welt. Also geht raus in die Welt und bewertet.
Aber richtig.
Vor Gericht. Oh. So. Boom. Nein, also ich fand das, ja.
Einfach genau, mal geflext.
So, jetzt auch wieder gut. Ja. Nein, also ich fand das tatsächlich mal spannend, weil das diesen ganzen Prozess um das Thema gerichtlich ernannter Sachverständiger oder Sachverständige erhellt hat. Weil, wie gesagt, ich habe am Anfang immer nur das Thema Zwangsversteigerung damit assoziiert, Teilungsversteigerung und den Rest, das kam dann halt so peu à peu, dass wir halt in diesem Zusammenhang auch als, das stimmt dann doch auch, ne, also wenn ich auch nicht geprüfte Sachverständige per Vertrag oder per irgendeiner Prüfungsordnung bin und das Gericht ernennt mich, dann bin ich in dem Moment der gerichtlich ernannte Sachverständige, auch wenn ich keinen Sachverständigentitel habe, korrekt?
Mhm, richtig. Also wir haben hier bei uns im Landkreis zum Beispiel eine Firma, die ist weltweit führend für Rettungsboote. Mhm. Da ist es so, der Geschäftsführer, der ist, ich glaube, Maschinenbauingenieur, wenn ich das richtig erinnere. Und wenn es da um Rettungsboote geht, dann wird der bundesweit, weil er halt also ein weltweit führendes Unternehmen leitet, als Sachverständiger bestellt. Und der hat nie eine Sachverständigenausbildung gemacht. Der ist halt sachverständig, ob seines Jobs.
Ja, tatsächlich. Spannend.
Ja.
Also Leute, wieder neues Auftraggeberpotenzial erschlossen. Es ist wirklich Wahnsinn. Also ich finde, je mehr man sich damit auseinandersetzt, woher kommen die Ursachen der Immobilienbewertung, wo werden wir dann auch tendenziell gebraucht? Wenn wir das einfach mal anfangen zu erschließen, können wir uns vor Aufträgen kaum retten.
Ja, und ich möchte vielleicht an der Stelle auch nochmal klar machen, habt doch bitte keine Angst, vor Gericht zu gehen. Ne? Und ihr müsst auch nicht nur Zwangsversteigerungsgutachten machen, dann irgendwie, sondern traut euch einfach mal, traut euch das einfach mal zu. ne, auch an die Gerichte ranzugehen und auch an die Gemeinden. Und ihr könnt doch einfach ganz klar sagen, so wie wir das auch machen, öffentliche Auftraggeber haben bei uns immer Priorität, werden immer bevorzugt behandelt. Das kennen die ja gar nicht. Die sagen sonst immer, müssen wir uns irgendwann darum kümmern, dass irgendeiner das macht oder so. Macht das bitte. Ja, das ist wirklich gut. Und wenn ihr euch unsicher seid, ganz ehrlich, kommt zu uns ins Seminar. Wie gesagt, wir haben noch freie Seminarplätze frei, muss man auch mal sagen. 25. 26. Februar in Berlin.
Das wird cool.
Ja, ja, und dafür machen wir das, weil ich einfach möchte, dass Menschen sich trauen, vor Gericht zu gehen und dass sie das, was der wirklich geilste Job der Welt ist, auch nach außen vertreten können und sich selbstsicher sind in dem, was sie tun.
Und das ist ja, das fängt ja schon bei guter Arbeit an, du hast du vollkommen recht. Ich weiß, wir hatten mal die Diskussion zum Thema Versicherung und da sagtest du auch selbst, ja, wir haben eine, weil wir eine haben müssen, aber wir schicken ja nichts raus, wo wir nicht dahinter stehen.
Ja.
Und das stimmt natürlich, weil, das haben wir ja auch schon in ganz vielen Folgen geklärt, das, was wir machen, ja, eine Auswirkung hat. Ne? Also egal, irgendwo werden wir zu irgendeiner Konsequenz führen mit unserem Gutachten. Das müssen wir uns einfach bewusst sein, wenn wir die Arbeit machen und uns dort auch fortbilden. Das würde uns total freuen, den einen oder anderen von euch in Berlin begrüßen zu dürfen. Sind tatsächlich nur noch 4 Plätze frei, glaube ich, in Summe. Also seid flott. Wir werden auch mit da sein. Vielleicht gibt es sogar eine Live-Podcast-Aufnahme.
Auf jeden Fall.
Ich denke auch. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, hast du noch irgendeinen funny Moment von deinen Gerichtsaufträgen? Du hast ja vorhin schon ein bisschen was erzählt. War so ein ganz obskuren Fall?
Nö, habe ich nicht.
Ich habe auch tatsächlich nichts anzubieten, außer aus meiner Hilfschöffenzeit. Aber ich glaube, darüber darf ich hier nicht sprechen. Nein.
Ich erinnere das nur, dass wir uns relativ einig, weil ich bin ja auch Schöffe am Landgericht. Und das ist
Hilf- oder Hauptschöffe?
Ersatzschöffe.
Wobei in dem Moment, glaube ich, in dem du dann im Verfahren sitzt, bist du auch Hauptschöffe, weil in dem
ja,
Moment,
genau, dann bist du machen,
gibt es ja dann nicht.
Genau.
Ja.
So, und dass wir uns irgendwann mal in einem Dialog einig waren, dass es Menschen gibt, die Haftstrafen akzeptieren, als hätten sie gerade einen Strafzettel gekriegt.
Das hat mich wirklich fürs Leben geprägt. Also das ist tatsächlich was. Also das auch nochmal, das ist jetzt zwar absolut hier fehl am Platz, aber falls das jetzt gerade ist, es ja keine Berufungsperiode, also erst wieder so in 4 Jahren, glaube ich, tatsächlich, wer da Bock drauf hat, also es ist wirklich, es ist auch gut, um natürlich mit den Richtern in Kontakt zu kommen, das habe ich auch gemerkt, also ihr habt dann schon mal irgendwo ein Stein im Brett, es sei denn, also wenn ihr Ersatzschiffe seid, ist das schwieriger als Hauptschiffe natürlich, aber ansonsten ist es einfach mal interessant, A, in so einen Gerichtssaal reinzusehen und B, auch mal einen Prozess zu verstehen. Ja, weil ihr dann ja meistens bei irgendwelchen Strafsachen mit dabei seid. Da haben jetzt wir als Sachverständiger wahrscheinlich wenig mit zu tun. Aber ich sag mal, diesen Umgang und diese Art eines Prozesses zu verstehen, das ist schon ziemlich cool. Und Ehrenamt ist eh immer wichtig.
Wobei man ehrlicherweise sagen, es gibt auch die Möglichkeit, für Staatsanwaltschaften zu arbeiten, aber das wäre ein anderes Thema.
Das können wir ja dann später nochmal
immer
aufrollen. Immer ein kleines Stückchen, Leute. Auch. Geht raus und bewertet, aber richtig.
Schönen Tag euch. Macht's gut. Ciao, euch ciao. Auch.
Ciao.
Euer Immomarkt2Go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Das Bundesbauministerium hat kürzlich die Handlungsstrategie Leerstandsaktivierung vorgestellt, die leerstehenden Wohnraum besonders in ländlichen Regionen wieder nutzbar machen soll. Ziel ist es, durch Innenentwicklung und Gebäudesanierung den Leerstand abzubauen und gleichzeitig den Flächenverbrauch zu reduzieren. Auch Fördermittel sollen stärker in Projekte gegen Leerstand fließen. Aktuell stehen rund 1,9 Millionen Wohnungen leer, vor allem in Ostdeutschland und ländlichen Gegenden. Die Wohnungswirtschaft kritisiert jedoch, dass die vorgestellten Maßnahmen nicht ausreichen, besonders in Regionen mit besonders hohen Leerständen. Sie fordert eine flexiblere Förderung, vor allem für den Abriss von nicht mehr benötigten Wohnungen und eine Erhöhung der Abrissförderung von derzeit 110 auf mindestens 140 Euro pro Quadratmeter. Außerdem wird die neue Online-Plattform Potenzialleerstand Informationen zu Förderprogrammen und Best-Practice-Beispielen bieten, um den Leerstand effektiv zu bekämpfen und ländliche Regionen wieder attraktiver zu machen. Das war euer Immomarkt2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.